den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Im letzten Teil unserer kleinen Trilogie mit Bezügen zur aktuellen Lage in den USA widmet sich der Hamburger Anzeiger vom 22. Juni 1925 den Kulturkämpfen rund um die Evolutionstheorie, die im Bundesstaat Tennessee auf der Anklagebank saß. Diese der wörtlich verstandenen biblischen Erzählung widersprechende Erklärung für die Biodiversität repräsentierte der Lehrer John Scopes, der es gewagt hatte, Darwin und die Abstammung vom Affen im Unterricht zu erwähnen. Der Prozess ging in die Geschichte als Scopes Monkey Trial ein. Da es in diesem Bundesstaat ein Gesetz gab, den Butler Act, der die Verbreitung der Evolutionstheorie verbot, wurde Scopes schuldig gesprochen und musste eine Strafzahlung leisten. Spannend ist dabei, wie sehr dieser Prozess auch 1925 wesentlich auf eine mediale Propagation und eine Inszenierung dieses Kulturkampfes abzielte. Dass diese Inszenierung erfolgreich war, davon zeugt die Präsenz in allen Hamburger Tageszeitungen. Es liest Rosa Loy.
Der Kampf gegen den freien Geist von Professor Dr. Ernst Jockers, New York. Wohl in keinem Land der Welt wird eine solche Reklame mit dem Wort Freiheit gemacht wie in Amerika. Im Hafen von New York steht die große Freiheitsstatue, ein Geschenk der Franzosen für das Land, von dem aus das Licht der Menschenrechte wie ein Sommerregen sich auf die dunkle abendländische Welt ergossen hat. Der Fremde, der zum ersten Mal hier herüberkommt, grüßt sie mit ehrfurchtsvollem Staunen, wie man die Statue einer Gottheit begrüßt, von der man Erlösung erwartet. Auf den amerikanischen Münzen prangt das Wort Freiheit, von Universitäten und sonstigen öffentlichen Gebäuden blickt es in stolzen Lettern herunter. In den Schulen schwören die Schüler täglich Treue der amerikanischen Republik und der Schwur klingt aus in die schönen Worte von der Freiheit und Gerechtigkeit für alle. Freiheit, Freiheit, wohin man hört und sieht. Ist das nicht alles wundervoll? Ist das nicht das Land der Verheißung? Sieh nur hin, es scheint wirklich, dass du hier ganz nach deinem eigenen Gutdünken und Belieben leben kannst. Niemand kümmert sich um dich, du brauchst dich nichts polizeilich anzumelden, brauchst, solange du nicht wenigstens $2000 verdienst, keine Steuern zu bezahlen. Du kannst im ältesten Anzug herumlaufen, brauchst deine Stiefel nicht zu putzen, kannst überall den Hut aufbehalten, brauchst weder guten Tag noch auf Wiedersehen zu sagen, und darfst im Eisenbahnwagen deine Beine längelang auf den gegenüberliegenden gepolsterten Sitz ausstrecken, ohne deswegen als unkultiviert angesehen zu werden. Du kannst noch viel mehr, wenn du es kannst. Du kannst irgendwo, indem du mächtig Reklame für deine Fähigkeiten machst, ein Unternehmen gründen, mehrmals bankrott machen, wirst doch immer wieder auf die Beine fallen, wenn du dir nur so ein paar Umwürfe nicht zu Herzen nimmst und im Übrigen nicht so dumm bist, als armer Schlucker aus deinen verschiedenen Unfällen hervorzugehen. Du kannst auch irgendwo an einer Straßenecke oder auf einem öffentlichen Platz, am besten unter dem eigens aufgepflanzten Sternenbanner, religiöse und politische Reden halten, darfst ruhig auch über ein paar bekannte Persönlichkeiten vom Leder ziehen, ohne gleich wegen Majestätsbeleidigung verklagt zu werden. Das alles und noch viel, viel mehr kannst du, denn in der Tat, das Feld deiner äußeren Betätigung ist ziemlich unbeschränkt, und wer im Leben nichts anderes als dem Drang nach dieser Betätigung erblickt, wird hier immer sein Eldorado haben. Wie aber steht es mit der inneren Betätigung? Wie steht es mit dem freien Denken und dem Recht, die Resultate dieses Denkens als freie Persönlichkeit weiterzugeben? Da sind dieser Tätigkeit auf Schritt und Tritt Schranken gezogen. Und wenn du es gut meinst mit deinem Fortkommen, wirst du diese Schranken respektieren und keineswegs versuchen, über sie hinwegzuspringen. Denn das eine musst du wissen. Man ist in Amerika nur Individualist in Bezug auf das Geldverdienen. Im geistigen Leben richtet man sich nach Vorschriften und Gesetzen. Denn das geistige Leben ist wie ein Geschäftshaus organisiert und denken darf man nur das, was erlaubt ist, das heißt, was den Interessen des Geschäftsinhabers entspricht. Ist dieser Inhaber der Staat, so gibt er dir genau die Richtlinien an, in denen du dich zu bewegen hast. Und der Staat kümmert sich hier um gar vieles. Er kümmert sich insbesondere um dein religiöses Bekenntnis und deine Stellung zu biblischen Fragen. Du bist zum Beispiel gehalten, an die in der Genesis erzählte Mythe von der Entstehung des Menschen als ein unumstößliches Dogma zu glauben, und man setzt als selbstverständlich voraus, dass du nie den Versuch machst, mit dem Hebeisen der modernen Wissenschaft an diesem ehrfurchtsgebietenden Gebäude zu rütteln. Und damit du dich ja keiner Täuschung darüber hingibst, dass man es todernst meint mit all diesen Sachen, lässt man als drohendes Schwert über deinem Haupt ein Staatsgesetz schweben, das unweigerlich deinen Nacken trifft, wenn du es wagst, dagegen anzustoßen. Nun muss allerdings gesagt werden, dass nicht alle 48 Staaten, aus denen die Union zusammengesetzt ist, solche, das persönliche Denken einschränkenden Gesetze erlassen haben. Bis jetzt sind es nur Tennessee, Oklahoma, North Carolina. Texas lehnte seine Einführung mit einer Mehrheit von nur einer Stimme ab. In Mississippi, Georgia, West Virginia, Arkansas, Iowa, Illinois, North Dakota, Minnesota, Oregon und Arizona ist man aber daran, dem Beispiel der genannten Staaten zu folgen. Wo ein Gesetz vollkommen fehlt, tritt das Gewohnheitsrecht in Kraft, und das wirkt in der Praxis mit derselben Rigorosität wie das Geschriebene. Es ist dabei interessant, wie man solche, das religiöse Leben angehende Fragen behandelt. Man sollte bei der bestehenden Trennung von Staat und Kirche vermuten, dass der Staat gar kein Interesse daran habe, sich zum Schutz der kirchlichen Dogmen aufzuwerfen, wenn diese irgendwie bedroht erscheinen. In Wirklichkeit tut er das ja auch gar nicht. Er lässt scheinbar der Kirche, was der Kirche ist, erklärt aber doch in pharisäischer Doppelzüngigkeit den Verstoß gegen eines von der Orthodoxie schlimmster Observanz aufgestellt und festgehaltenen Dogmen als ein Verbrechen gegen sich und stellt den Attentäter nicht vor ein religiöses, sondern vor das weltliche Tribunal. Dies Vorgehen ist, so unehrlich und unsittlich es auch erscheint, doch sehr klug, denn es bricht mit dem Religiösen auch jedem anderen eigenartigen Denken das Genick und schüchtert die Menschen, die in der Ehrfurcht vor dem Staate die höchste Tugend erblicken müssen, derart ein, dass sie überhaupt keinen selbstständigen Gedanken mehr wagen, sondern einfach das hinnehmen und weitergeben, was dem Staate gerade genehm erscheint. So wird ein geistiger Militarismus großgezogen, der viel schlimmer ist als jede äußere Uniformierung und aus dem Acker des Denkens, aus dem die Blume des Geistes wie freie Kinder der Luft und Sonne emporstreben sollten, ein Kirchhof geschaffen, auf dem es nach Moder und Verwesung riecht. Das Merkwürdigste an dieser so tragischen Erscheinung ist, dass man sich hier über das Unwürdige, ja Unmoralische, das ihr anhaftet, im Großen und Ganzen keine Rechenschaft ablegt, dass man es vielmehr als etwas Selbstverständliches hinnimmt und denjenigen als Anarchisten verdammt, der es wagt, dagegen, sei es bewusst oder unbewusst, anzugehen. So hat man den jungen Professor J.T. Scopes von der Rhea High School in Dayton, Tennessee, kurzerhand vor ein Disziplinargericht gestellt, weil er in einer seiner Biologiestunden auf Befragen eines Schülers die fast schüchterne Antwort gab, dass der Mensch nicht so entstanden wäre, wie es die biblische Schöpfungsgeschichte darstellte, vielmehr von einer niederen Art Lebewesen abstamme, ohne indessen eine Anspielung auf den Affen zu wagen, der von den die Entwicklungslehre gründlich missverstehenden Evolutionsfanatikern immer noch als Stammvater des Menschengeschlechtes hingestellt zu werden beliebt. Scopes hat ausdrücklich erklärt, dass es ihm nicht eingefallen sei, längere Theorien über dieses heikle Thema zu entwickeln, noch dass er sich bewusst gewesen sei, gegen das Staatsgesetz zu verstoßen, das die Entwicklungslehre aus den Schulen verbannt. Dies umso weniger, als er seine Ausführungen nach einem Lehrbuch gemacht habe, das von der Universität Selbu zugelassen worden sei. Aber das alles nütze ihm nichts. Was kümmert man sich um solche Erklärungen, wenn man höherer Zwecke willen verurteilen will? Anathema sit, da hört alles Resonieren auf. Scopes wurde vor einem aus 9 Farmern, 2 Bergarbeitern und einem Schmied bestehenden Gericht der Verletzung des Staatsgesetzes für schuldig befunden und soll am 10. Juli endgültig abgeurteilt werden. So will es das Gesetz und so wollen es die hinter dem Gesetz wirkenden Fundamentalisten, eine religiöse Gruppe, die in der Bibel allein das Fundament allen Denkens und Handelns sieht und jeden verdammt, der nicht in ihr Horn tutet. Was Mr. Scopes von einem solchen Gericht zu erwarten hat, ist nicht schwer zu sagen, wenn man weiß, dass der die Anklage vertretende Richter Ralston ein eifriger Fundamentalist ist und dass auch der Schulpräsident, dem Scopes unterstellt ist, derselben Richtung angehört. Trotz alledem dürfte die Sache doch nicht so glatt ablaufen, wie man im fundamentalistischen Lager erwartet. Eine ganze Reihe von Stimmen sind schon laut geworden, die scharfen Protest gegen die beabsichtigte Maßregelung eingelegt haben und die willens sind, den jungen Magister in seinem Kampf gegen das Dunkelmännertum zu unterstützen. An der Spitze dieser Gegenbewegung steht die American Association for the Advancement of Science und die Science League of America. Die erste hat ein Komitee gebildet, das Entschließungen angenommen hat, wonach die fundamentalistischen Angriffe auf die Entwicklungslehre zurückgewiesen werden. Aber mehr konnte sie bislang nicht tun. Die andere Gruppe, die im August 1924 in San Francisco gegründet worden ist, hat sich ebenfalls zum Ziel gesetzt, sich den Angriffen gegen die Entwicklungslehre zu widersetzen und die Freiheit der Wissenschaft zu verteidigen. So jung diese Gründung auch noch ist, so hat sie doch schon sehr Ersprießliches geleistet und es ist sicher, dass sie Mr. Scopes eine tätige Unterstützung leisten wird. So darf man immerhin den im Juli beginnenden Prozess mit Spannung entgegensehen. Von allen Gegenden des Landes wird gemeldet, dass Männer der Religion und Wissenschaft nach dem kleinen Tennessee-Städtchen zu den Verhandlungen zu kommen gedenken, in denen entschieden werden soll, ob fortab freier Geist oder pharisäisches Obskurantentum herrschend sein wird. Ist der Professor Scopes der richtige Mann, der den Mut hat, für seine Sache bis zur letzten Konsequenz einzustehen, so möchte es ihm vielleicht gelingen, seine Angelegenheit bis vor den Staatsgerichtshof zu bringen. Und dieser würde dann in letzter Instanz darüber zu entscheiden haben, ob solche geistigen Bevormundungsgesetze mit dem Sinn der amerikanischen Verfassung übereinstimmen und ob sie nicht besser aufgehoben würden. Gibt Herr Scopes aber nach, und es sind bereits Stimmen laut geworden, nach denen er willens sein soll, sich dem Staatsgesetz zu unterwerfen, so bekommen die Fundamentalisten im ganzen Land mächtig Oberwasser. Und mit der freien Wissenschaft wird es nicht nur in Tennessee, sondern auch in den übrigen Staaten vorüber sein.
If you were to ask me why I believe what I believe, which is evolution, the very last thing I would say is because I was brought up to believe it. Absolutely the last thing I would say. I would say the reason I believe it is because here is the evidence. And I would say here's a book of evidence, and here's another book of evidence, and here's another book of evidence. And you can go and look at fossils, you can go and look at DNA evidence.
Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.